Ja, herzlich willkommen zu einer Dreiviertelstunde Talk-Präsentation einer kleinen Idee, von der ich mich seit Jahren wundere, wieso sie noch niemand realisiert hat. Also es gibt ähnliche Lösungen, aber zumindest in unseren Kreisen nicht in dieser Form. Was zu mir, Kampfname Ajuvo ist uralt. Ich habe einen Podcast, der heißt Damals TM, daher kennen die meisten meine Stimme. Was die meisten nicht wissen ist, ich war in den 90er Jahren mal hauptberuflicher Genossenschaftsfunktionär. Daher weiß ich das alles noch, wie das alles funktioniert. Nicht so sehr auf der Management, sondern auf der wissenschaftlichen Seite. Es gibt an diversen deutschen Universitäten so Forschungsinstitute zu sowas. Und bei einem davon war ich wissenschaftlicher Mitarbeiter. So viel zu meinem Bezug dazu. Warum mache ich das hier? Wie gesagt, ich treffe immer wieder Leute, die sagen, für diese kleine Geschichte bräuchten wir jetzt eigentlich mal eine Firma. Gerade heute sprach mich jemand an, da ging es darum, dass man eine Zoll-Identifikationsnummer braucht, um einen Container mit Bauteilen aus China zu importieren. Und deswegen gründet man natürlich ungern eine Firma oder meldet ein Gewerbe an. Ein ähnliches Problem haben wir Podcaster, das haben Journalisten, alle möglichen. Viele möchten nebenbei ein bisschen Geld einnehmen oder bekommen es auch mal wie die Podcaster von ihren Hörern geschenkt und sind dann mit dem Problem konfrontiert, dass diese Einnahmen in keinem Verhältnis stehen zu dem bürokratischen Aufwand, den man hat, um diese dann in Deutschland tatsächlich auch fachgerecht zu dokumentieren und zu versteuern. Was braucht man also? Man braucht eigentlich ein Unternehmen, in das man ein- und austreten kann und das man bei Bedarf benutzen kann. Und ich will einfach mal in einer halben Stunde kurz erklären, was man machen könnte. Ein paar Beispiele sagen, wie man es benutzen könnte, vielleicht ein paar von euch sammeln. Und was ich am Ende machen werde, ist eine E-Mail-Adresse einzublenden, wo sich Interessenten mal melden können. Meine Idee ist also einfach eine ganz kleine Datenbank zu sammeln, wo die allernötigsten Daten von Leuten drinstehen, die an sowas Interesse haben. Und wenn da so 50 oder 100 zusammen sind, dann könnte man mal zur Tat schreiten. So, ein paar Beispiele noch. Ihr habt vielleicht wie ich einen Podcast oder man schreibt schon mal ein bisschen Software für Leute. Man fixt dies und jenes, nicht nur an Weihnachten, baut mal eine Webseite, frickelt an Hardware, sodass es dafür Schmerzensgeld geben muss. Man schreibt einen Blog, man ist überhaupt Journalist und hat nebenbei Kleinkunden. Alles so Dinge, wo nebenbei Geld anfällt. Man will gar nicht unbedingt immer Geld verdienen, so ist es bei den meisten Hobby-Podcasts, aber es ist schon ganz schön, wenn jemand einem stressfrei, die Betonung liegt auf stressfrei, mal ein bisschen Geld in den Hut werfen kann und wenn es nur ein paar Euro sind. Und da geht das ganze Elend ja schon los. Diverse Plattformen, von PayPal angefangen, verdienen sich dumm und dämlich daran, dass sie von so kleinen Beträgen nochmal ein Viertel oder ein Drittel abknapsen, damit möglichst wenig beim Endkunden zum Schluss noch ankommt. Und das Hauptproblem, nämlich dass man das Ganze dann noch dem Finanzamt erklären muss, ist dann immer noch nicht gelöst. Und der Aufwand und der Ertrag stehen also in absolut gar keinem Verhältnis. Und es gibt ja auch mal Fälle, wo bei etwas größeren Beträgen jemand sagt, Mensch, ich habe hier eine Firma, ich gebe dir gern für dein Projekt mal ein Tausender, aber ich brauche eine ordentliche Rechnung, so mit Identifikationsnummer und Umsatzsteuer und all sowas. Und auch dann ist es manchmal ganz schön mühsam, den Hacker-Kollegen, der eine Firma hat, zu bitten, können wir das mal über dich abrechnen? Hat nicht jeder immer und gibt Probleme. Vielleicht wächst die Summe ja auch langsam und es sind irgendwann ein paar hundert Euro im Monat. Nicht nur bei Podcastern, auch bei Journalisten ist das manchmal so, die neben ihrem Hauptbrotjob noch so ein paar kleine Projekte haben. Aber auch dann lohnt sich eine eigene Firma, Buchführung, Finanzamt und so weiter immer noch nicht. Diejenigen von euch, die mal eine haben oder gehabt haben, wissen, wovon ich rede. Und irgendwann nach weiterem Wachstum ist es vielleicht dann doch so weit, dass man den Kram mal selber versteuern möchte, aber dann hat man immer noch eine Menge Dinge, die man mit einer kleinen Firma selber möglichst nicht wuppen will. Nicht? Micropayment im weitesten Sinne, Lastschrifteinzug, Geschäftskonto, IHK und so weiter, will man sich trotzdem nicht unbedingt alles selber ans Bein binden und dafür gibt's Lösungen. Denn was man benötigt, und das ist meine Idee, ist doch eigentlich ein Unternehmen, in das man nach Bedarf ein- und austreten kann, wo man sich zeitweise, wenn es passt, sogar anstellen lassen kann. Entweder richtig mit Lohnsteuerkarte oder aber einfach in Form eines Minijobs. Das ist halt für alle Beteiligten recht stressfrei, gerade bei kleinen Geldmengen. Und man möchte ein Unternehmen haben, was kleine Gelder einsammelt und möglichst verlustarm weiterleitet und ganz kleines Geld vielleicht einfach in den Gemeinschaftstopf tut. Und man kann es dann gemeinsam benutzen. Dieses Problem hatten Leute schon zu Kaisers Zeiten. Die Genossenschaftsidee ist uralt, die stammt aus dem 19. Jahrhundert. Und seitdem haben Leute auf der ganzen Welt mit sowas Erfahrungen gesammelt und das in Regelwerke getan, die interessanterweise weltweit relativ einheitlich sind. Egal, ob man in China oder in Indien oder in Deutschland zu einer Genossenschaft kommt, das sind immer ähnliche Strukturen und ähnliche Regeln. Das hat auch einen guten Grund, weil die meisten tatsächlich von den deutschen Genossenschaftlern so in den 1890er Jahren abgeschrieben haben. Denn das ist eine Weltbewegung, die hat sich also in 100 Jahren über den Globus verbreitet. Und ich glaube, seit 2015 oder so ist die Genossenschaftsidee ein ideelles Weltkulturerbe. Man glaubt ja kaum. Pioniere davon waren unter anderem ein Herr Raiffeisen, den kennt man noch von der gleichnamigen Bank, obwohl das in manchen Ländern gar keine Genossenschaften mehr sind. Es waren die Leute, die sich schon gar kein Unternehmen leisten konnten, weil es auch gar keinen rechtlichen Rahmen dafür gab. Also kleine Handwerker, Heimarbeiter, Bauern, Kleinhändler, die gemeinsam irgendeinen Bedarf hatten. Das musste gar nicht mal das eigene Handwerk sein, aber zum Beispiel der Einkauf. Noch heute gibt es Genossenschaften, die heißen Dachdecker-Einkaufsgenossenschaft Ostfriesland EG oder sowas. Da sind lauter Dachdecker Mitglied und was macht die Genossenschaft? Naja, die kauft Dachziegel, aber eben halt in Mengen, wo sich das dann auch lohnt und wo der Preis dramatisch sinkt. Eigentlich eine ziemlich einfache Sache. Wir kennen heute in Deutschland Genossenschaften noch so vom Wohnen. Der eine oder andere von euch wohnt vielleicht in so einer Wohnung, kauft da so einen Anteil für ein paar tausend Euro und mietet dann da halt. Und wenn man umzieht oder auszieht, dann dauert es auch noch ein, zwei Jahre, bis man sein Geld wieder kriegt. Woran das liegt, werde ich euch gleich zeigen. Man kennt es noch so von Banken, ne? Volksbanken, Raiffeisenbanken und sowas gibt's auch. Da kann man auch einen Anteil kaufen, kriegt ein bisschen Dividende und vielleicht auch irgendwelche sonstigen Sonderkonditionen. Das ist alles erlaubt und möglich. Konsumgenossenschaft gab es nicht nur in der DDR, sondern auch schon davor. Also Mitglieder, gibt es heute auf Dörfern noch manchmal, tun sich zusammen, um auf dem Dorf einen Supermarkt zu erhalten, kaufen gemeinsam ein und die Mitglieder kriegen zum Beispiel Rabatt. Ne? Vielleicht Omas Rabattmarkenheft kennt ihr noch oder so. Das ist auch eine Genossenschaft. Aber man kann damit alles Mögliche machen. Es gibt die bizarrsten Ideen, die man gemeinsam verwirklichen kann. Eine Genossenschaft hat immer eine Eigenschaft. Viele Kleine mit kleinen Bedürfnissen und manchmal auch kleinem Geld tun sich zusammen und machen gemeinsam was Großes, was sich nur im Großen lohnt. Genau bei dem Problem, was ich eben geschildert habe. Sowas hier fliegt und funktioniert dann, wenn zumindest mal von der Größenordnung her 50, 100, 150 Leute sich zusammentun, dann lässt sich dieses Problem sehr gut lösen. Die Genossenschaft ist dabei je nach Bedarf eins oder mehrere von verschiedenen Rollen. Also entweder man ist Dienstleister für die Mitglieder oder auch für andere, für Nichtmitglieder. Man ist Einkäufer von Güter und Dienstleistungen und ebenso Verkäufer. Das kann zum Beispiel die Erstellung von Software sein oder irgendein journalistisches Produkt oder auch der An- und Verkauf von Hardware, containerweise, alles möglich. Und sie ist auch je nach Bedarf Arbeitgeber, sowohl für Mitglieder wie auch für Nichtmitglieder. Es gibt ja auch durchaus Unternehmen, die auch vom Eigentum her in der Hand ihrer Beschäftigten sind. Die gelernten DDR-Bürger kennen noch so die Produktionsgenossenschaft des Handwerks, die sogenannte Produktivgenossenschaft gibt's heute noch. Also etwa 5 Tischler tun sich zusammen und haben nicht 5 Handwerksbetriebe, sondern einen, wo sie angestellt sind und der heißt dann, was weiß ich, Tischler Design Dresden EG oder so und betreiben zusammen dieses Unternehmen, tun also ihre Einnahmen gemeinsam in einen Topf und verteilen sie dann wieder. Also immer sind Genossenschaften Unternehmen im Eigentum der Nutznießer. Und auch das ist ja das, was man will in Zeiten von Plattformökonomie. Also sowas wie PayPal oder Patreon oder sowas könnte ja statt mit 30 auch mit 5 oder 3% funktionieren, wenn der Laden dann den Nutzern selber gehören würde. So einfach und gleichzeitig so schwer. Das hier ist übrigens das internationale Symbol für Genossenschaften. Also Leute, die gemeinsam irgendwas anschieben, im wahrsten Sinne des Wortes. Es gibt auf nationaler Ebene in jedem Land so ein eigenes Logo. Das hier ist zufälligerweise gemeinfrei, also habe ich das hier genommen. Von innen ist eine Genossenschaft genauso bürokratisch oder unbürokratisch wie jedes größere Unternehmen oder auch ein Verein. Es ist eine Legal Entity, es ist eine juristische Person und sie hat Mitglieder. Wenn es ganz viele gibt, haben diese Mitglieder manchmal auch noch Vertreter, so eine Art Parlament. Und genau wie bei einer Aktiengesellschaft wählen die einen Aufsichtsrat und einen Vorstand. Und bei den Genossenschaften, weil das ja oft kleine Leute sind, von denen der Staat meint, dass sie vielleicht nicht so genau wissen, was alles ihre Rechte und Pflichten sind gegenüber dem Staat, haben sie auch noch eine zwangsweise Selbstverwaltung, so ähnlich wie die IHKs. So ist eine Genossenschaft zwangsweise Mitglied in einem Genossenschaftsverband. Der Vorteil gegenüber der IHK ist, man kann sich aussuchen, in welchem. Und dieser Verband prüft dann auch, ob alles mit rechten Dingen zugeht. Denn es ist ja klar, wenn ich so als kleines, schwaches Mitglied abhängig bin von Leistungen meiner Genossenschaft, gleichzeitig eine Stimme von 1000 habe, dann brauche ich ja jemanden, der guckt, dass meine Genossenschaft auch tatsächlich in meinem Sinne arbeitet. Und dafür sorgen die Verbände aufgrund staatlich verordneter Gesetze. Darum haben Genossenschaften auch zum Beispiel keinen Wirtschaftsprüfer. Also statt des Wirtschaftsprüfers kommt dann da jedes Jahr oder alle 2 Jahre bei der kleinen Genossenschaft der sogenannte Verbandsprüfer und guckt sich halt die Bücher an. Was eine Genossenschaft von innen, diejenigen von euch, die sich mit sowas schon mal haben beschäftigen müssen, kennen das von der GmbH. Das ist ja so die übliche Rechtsform, die man wählt, wenn man mit wenigen Leuten oder auch alleine ein Unternehmen gründet, recht häufig. Das Eigenkapital besteht aus eingezahltem sogenannten Geschäftsguthaben der Mitglieder. Also 100 Leute tun sich zusammen, zahlen jeder, was ich, 10.000 Euro ein, dann hat die Genossenschaft 1 Million Euro Eigenkapital. Und nach der Anzahl dieser Anteile geht eben nicht das Stimmrecht, sondern das geht nach Köpfen. Also egal, ob ich 1 oder 10 Anteile habe, ich habe eine Stimme auf der Generalversammlung. Ist also eine demokratische Veranstaltung. Es geht also nicht wie bei der AG danach, wie viele Aktien habe ich, sondern es geht nach Köpfen. Der Gewinn wird aufgespart oder an die Mitglieder ausgeschüttet, genau wie bei einer Aktiengesellschaft. Auch steuerlich ist genau dasselbe. Man zahlt Körperschaftssteuer und eventuell Gewerbesteuer an die Gemeinde. So, was hat die Genossenschaft für Einnahmen? Naja, sie hat Entgelte für ihre Leistungen, also etwa ich hacke ein Stück Software und verkaufe Lizenzen dafür, aber das handelt sich um ein paar 100 Euro im Jahr, weil das ist eine Kleinigkeit nebenbei. Dann nimmt die Genossenschaft diese ein und muss sie dann irgendwie verteilen nach den geschlossenen Verträgen und der Satzung der Genossenschaft. Sie hat Erlöse für das, was sie leistet. Genossenschaften können auch Beiträge nehmen, genau wie ein Verein. Es gibt Genossenschaften, da steht drin, jedes Mitglied zahlt jedes Jahr 500 Euro Beitrag zur Deckung von Adminkosten oder was auch immer. Das können die Mitglieder völlig frei bestimmen, je nachdem, was das für eine Genossenschaft ist. Und auch Spenden werden häufig eingenommen. Es gibt ja auch Genossenschaften, die wohltätige Dinge tun. Und auch die Einnahme von Spenden ist in Deutschland ja gar nicht so einfach, falls ihr es schon mal probiert habt. Auch da möchte man vielleicht eine Legal Entity haben, die das für einen erledigen kann. Sie hat natürlich Kosten für Dinge, die sie einkauft, für Verwaltung, für die Prüfung des Genossenschaftsverbandes, für die erbrachten Dienstleistungen an Mitglieder und auch in Form von Lohn für angestellte Mitglieder. Das sind eigentlich so die Methoden, wie Geld aus der Genossenschaft wieder rauskommen, neben ausgeschüttetem Gewinn. Das Interessante ist eben, eine Genossenschaft lebt, also es treten Leute ein und aus. Es ist nicht so wie bei der GmbH, wo ich einen GmbH-Anteil übernehme, Geld einzahle und den dann sozusagen handelbar verkaufe, sondern in dem Fall ist es so, dass ich wie bei einem Verein als Mitglied, als Person, egal ob nun natürlich oder juristische Person, ein- und austrete und dann mit einem gewissen Abstand mein Geschäftsguthaben einzahle bzw. ausgezahlt bekomme. Der Grund, warum das einen Moment dauert, falls ihr das Problem schon mal hattet bei Genossenschaften, ist, dass immer erstmal eine Bilanz gemacht werden muss und festgestellt werden muss, wie viel Geld ist denn noch da? Und danach richtet es sich, wie viel Geld dann an das einzelne Mitglied wieder ausgezahlt wird. Das heißt, man kann sein Eigenkapital mitbringen und auch wieder mitnehmen. Und das ist ja vielleicht auch das, was man haben will. Man braucht vielleicht mal 2 oder 3 Jahre sowas und danach kommt man wieder selber klar. Das ist das Interessante, es gibt ganz, ganz viele Lösungen für Arbeit in einem gemeinsamen, selbstverwalteten Unternehmen. Ihr kennt alle so Coworking Spaces, die auf allen möglichen Ebenen, auf Vereinsbasis oder auch mit dienstleistenden GmbHs oder sowas, euch fast alles anbieten. Und ihr könnt im Grunde genommen mit anderen zusammen in einer Art virtuellen Firma arbeiten. Das ist alles möglich. Nur gemeinsam gehören kann sie euch nicht, es sei denn, ihr gründet eine Kapitalgesellschaft mit dem entsprechenden Aufwand. Es gibt auch ganz viele Lösungen für Dienstleister, nicht? Ich kann mich als kleiner Freiberufler in meinen Hackerspace setzen und kann Dienstleistungen in Anspruch nehmen, für die ich bezahle und das Ganze dem Finanzamt klar machen, muss ich aber selber machen. Was es aber komischerweise kaum gibt, sind Nebenbei- oder Teilzeitunternehmen in kleiner Skalierung. Und da, also vielleicht gibt es sie, dann sind sie mir noch nicht aufgefallen. Aber so ein Gelegenheits- und Nebenbei-Unternehmen, was man als Miteigentümer und Angestellter sozusagen an- und ausschalten kann. Das gibt es aus irgendwelchen Gründen, zumindest in unseren Kreisen, bisher meines Wissens nicht. Entscheidend ist Folgendes, ich sagte es schon, Genossenschaften bündeln immer viele kleine zu einem großen. Es lohnt sich nur mit vielen Mitgliedern, wenn die Kosten der Ingangsetzung im guten Verhältnis zu den kleinen Erträgen stehen sollen und auch die laufenden Kosten einen schmerzfreien Prozentsatz ausmachen sollen. Erstmal müssen also Gründer versammelt werden und bei dem, was ich eben kurz schon angerissen habe, was ich anhand von Beispielen noch erläutern werde, habe ich mal über den Daumen gepeilt gesagt, ab einer Größenordnung von 100 Leuten, von 100 Mitgliedern, würde es sich in diesem Fall in Anführungsstrichen lohnen. In anderen mag das auch schon mit einer Handvoll von Mitgliedern gehen, zum Beispiel bei den geschilderten 5 Tischlern, die sich zusammentun oder sowas. Aber man braucht eine gewisse kritische Masse. Wie funktioniert das? Im Grunde genommen genau wie ein Crowdfunding auch. Man zeichnet Absichtserklärungen. Es ist nicht wie bei einer Aktiengesellschaft, wo man sozusagen aufschreibt, ich übernehme so und so viel Aktien und zahle Geld ein, sondern man unterschreibt eine Bereitschaftserklärung, wo drin steht, wenn die und die Bedingung eintritt, zum Beispiel 100 Mitglieder haben gezeichnet, dann verpflichte ich mich, Mitglied der zu gründenden Genossenschaft zu werden und, was weiß ich, 100 Euro Genossenschaftsanteil einzuzahlen. Und das ist dann gewöhnlich zeitlich befristet und dann müssen halt die Gründer losgehen und gucken, ob sie bis zu einer gewissen Zeit die nötige Anzahl von Mitgliedern zusammenbekommen. Wie jedes Crowdfunding auch, ich habe ein schönes Projekt und sage, sobald ich 100 Leute habe, die mir jeder 1.000 Euro einzahlen, baue ich für euch dieses oder jenes Gerät oder was immer nun der Gegenstand desselben sein mag. Dann gibt es genau wie bei jeder Unternehmensgründung auch einen formalen Gründungsakt mit Notar, mit Wahlen, mit Registereintragung, mit Gründungsprüfung und es wird ein Betrieb eingerichtet. Also da kommt man nicht drum rum. Aber wenn man zu 100 ist, dann kann man das ja an 2, 3, 4, 5 Leute delegieren, die Lust haben, sich damit zu befassen und vielleicht auch schon wissen, wie das geht. Also sobald die Gründungsvoraussetzungen erreicht sind, und die ganzen Formalitäten erledigt sind, dann geht es an die Erstellung eines Dienstleistungsangebotes. Und jetzt möchte ich langsam etwas konkreter werden. Nicht nur kann sich so eine Genossenschaft dann die Steuerberater und Anwälte leisten, die man manchmal braucht, auch später im Geschäftsbetrieb für die Mitglieder, ne? So was weiß ich was, die Abmahnung des Bloggers oder auch der Vertragsentwurf für eine Softwarelizenz oder was immer so gemacht werden muss. Das alles lässt sich über eine Genossenschaft erstellen und die kann das dann auch gut bezahlen. Die richtet eine Verwaltung ein, die schließt Verträge mit Unterlieferanten. Und was wir eben machen würden, die braucht natürlich Mitglieder, die für ihre Genossenschaft was tun. Zum Beispiel ein Webinterface programmieren, wo man Leistungen der Genossenschaft möglichst standardisiert und dezentral dann auch abrufen kann. Also beispielsweise, ich brauche eine Zollidentifikationsnummer, weil ich einen Container Elektronik aus China importieren will. Dann würde man auf das Interface Handel gehen und sagen, Genossenschaft, mach das mal für mich. Hier ist das Geld, auf welches Konto kommt das und wer macht die Zollabwicklung und so weiter und so fort. Oder ich will eine Veranstaltung machen, dann geht man aufs Interface Veranstaltung und sagt, hier, ich veranstalte den Gigant, da und da sollen die Leute Teilnehmerbeiträge einzahlen und das ist zu machen, Versicherung, Raummiete und so weiter und so fort. Nochmal, die Einnahmen sind also Kleinbeträge und Spenden der Kunden und Nutzer der Mitglieder, also etwa die Hörer meines Podcasts. Die Genossenschaft kann Vertragspartner sein, sie kann Dienstleister für andere sein oder Dienstleistungen für Dritte erbringen. Sie hat an Ausgaben Kosten des Geschäftsbetriebes, Gewinnanteile für Mitglieder, Rabatte für Mitglieder, Löhne und Kosten für externe Pflichten, also Prüfungen, Steuerberatung und sowas. Mitglied und Genossenschaft verhalten sich so, dass die Mitglieder die Eigentümer sind und unter Umständen auch die Angestellten und wechselseitige Dienstleister. Und diese Rollen kann man je nach Bedarf wechseln. Also ich kann sagen, ich habe hier ein kleines Softwareprojekt mit 5 anderen, wir werden alle Mitglied bei dieser Genossenschaft und rechnen das über die ab, weil wir haben alle einen angestellten Job, wir wollen nicht noch alle extra selbstständig, gewerblich oder freiberuflich mit dem Finanzamt zu tun kriegen. Wir geben das Geld der Genossenschaft und die gibt es uns in geeigneter Form wieder, zum Beispiel indem sie uns zeitweise mal anstellt oder in Form von Gewinnanteilen, je nachdem, wie die Satzung das regelt. Und im Jahr drauf ist das Projekt vielleicht durch und es muss nicht mehr sein, dann ist man nur noch Eigentümer, aber kein Angestellter mehr. Es sind mehrere Rollen möglich und das Schöne ist auch, man kann das jährlich neu entscheiden, immer vor dem Jahreswechsel. Ich kann vielleicht auch sagen, naja, ich habe hier, sagen wir mal, ein journalistisches Produkt, taucht jetzt eine Menge auf. Ich mache einen Videopodcast über, was weiß ich, Wirtschaftspolitik. Drei Wirtschaftsjournalisten fangen damit an und gucken erstmal, was an Geld so rankommt. Und man kann dann, bevor das Jahr vorbei ist, ist mal das Entscheidende, bevor das Jahr vorbei ist, einen Vertrag schließen und sagen, was mache ich denn mit diesem Geld? Lasse ich mich anstellen? Lasse ich es in der Genossenschaft? Oder lasse ich es als Honorar auszahlen, wenn ich sowieso selbstständig tätig bin? Ich habe jetzt ein paar einfache Beispiele aufgeschrieben, zu denen möchte ich Folgendes sagen. Die klingen jetzt trivial. Der Witz ist eigentlich, dass man hier kreativ ist. Die Beispiele gleich sollen trivial sein, pädagogisch sein. Sie müssen konkretisiert werden und ein bisschen standardisiert. Also eine maßgeschneiderte Lösung für jedes einzelne Mitglied kann die Genossenschaft gerade nicht. Aber sie kann so Standardsituationen des ökonomischen Hackertums ganz gut abbilden. Also Leute entwickeln gemeinsam irgendwas, Leute importieren oder exportieren irgendwelche Hardware, Leute machen eine Veranstaltung. Das sind so Standardfälle, die man gut abbilden könnte. Wie gesagt, das sind jetzt sehr einfache Beispiele, nur um zu verdeutlichen, was ich meine. Hat vielleicht jeder schon mal gemacht. Man hat irgendeine witzige Idee, klickt sich irgendwie über Spreadshirt oder sonst irgendwo einen Shop und verkauft irgendwelche T-Shirts mit irgendwelchen mehr oder weniger schlauen Sprüchen drauf. Ist ja ganz nice. Das Dumme an der Geschichte ist, wenn da ein paar hundert Euro pro Jahr überbleiben, dann muss ich die irgendwie versteuern und muss also womöglich zumindest eine rudimentäre Buchführung machen und mich mit dem Finanzamt auseinandersetzen. Will vielleicht nicht jeder. Ich mache damit irgendwie 2.000 Euro Umsatz, verkaufe so 100 T-Shirts und verdiene daran roh jedenfalls irgendwie 500 Euro. Da geht dann ein bisschen Geld für den Dienstleister ab. Und ich will vielleicht, dass meine Genossenschaft derjenige ist, der in diesem Shop als Verkäufer drin steht. Und das bisschen Geld meinetwegen selber behält oder mir in irgendeiner Form ausschüttet. Aber ich will mit dem ganzen verwaltungsmäßigen Hässel nichts zu tun haben. Ich will meine kleine Idee einfach nur verwirklichen. Das könnte man dann so lösen, dass die Genossenschaft die Kosten zahlt für die Rohware, den Rohauftrag einzieht, Verwaltungskosten abzieht und sagt so, von den 500 Euro, die hier über waren von der Ausschüttung des Shops, ziehen wir 100 ab für unsere Admin und die anderen 400 geben wir dir wieder. Das könnte Dividende der Genossenschaft sein, wenn es in gemeinsamen Topf geht, oder auch Lohn. Und solange wir in Deutschland noch das schöne kleine Minijobgesetz haben, ist das auch sehr, sehr praktisch. Jeder darf genau einen haben und das müssen ja nicht 450 Euro im Monat sein, das können auch 450 im Jahr sein oder noch weniger. Solange das standardisiert ist, lässt sich das gleich administrieren. Der Charme davon ist 2% Pauschalsteuer und keinerlei Verwaltungsaufwand für den, der diese kleine Arbeit hier macht. Wie gesagt, ich kenne das Problem, ich nehme grundsätzlich kein Geld von meinen Hörern, obwohl sie es mir gerne mal so anbieten oder allenfalls, was man machen kann. Meine Hörer schreiben mir mal eine Weihnachtskarte und legen dann 20-Euro-Schein bei und schenken mir das. Solange das kein direktes Entgelt für meinen Podcast ist, ist das zumindest eine Grauzone und solange das zweistellige Beträge im Jahr sind, ist das auch nicht so schlimm. Muss ich auch keine Schenkungssteuer oder sowas bezahlen. Aber sobald ich einen etwas populäreren Podcast habe und sage, auch gib mir doch mal ein bisschen Geld, dann kann ich vielleicht Reisen machen, wenn ich einen Reisepodcast habe oder sowas, dann sind das schnell mal ein paar tausend Euro im Jahr und dann fängt der Ärger an. Und wenn ich ansonsten nichts weiter habe als meinen Angestelltenjob, möchte ich vielleicht deswegen nicht Unternehmer werden. Ein weiteres Problem ist, ich kann natürlich meine IBAN-Nummer auf meine Homepage schreiben und sagen, liebe Hörer, überweist mir mal was. Meistens wollen die lieben Hörer das aber ein bisschen verbindlicher und einfacher haben und dann geht der Spaß schon los. Ich muss eine Bank finden, wo ich vielleicht Lastschrifteinzug machen kann. Lastschrift für einen Euro im Monat oder so ist ein bisschen schwierig. Plattformen wie PayPal oder so knöpfen mir jede Menge Geld ab. Mit Kreditkarten kann man da auch nicht bezahlen. Man braucht vielleicht eine eigene Plattform oder eine Technologie. Sowas könnte eine Genossenschaft zum Beispiel auch anbieten. Und dann gibt es wieder zwei Möglichkeiten. Entweder ich lasse über meine Genossenschaft bloß das Geld einziehen und die zahlt mir das einmal im Jahr aus. Ich versteuere es selber, habe zumindest keine komplizierte Buchführung. Oder aber ich gebe das Geld meiner Genossenschaft, das heißt, die ist der Anbieter meines Podcasts und entlohnt oder honoriert mich dafür. Vielleicht baut jemand gelegentlich Webseiten für Fremde. Man bekommt unregelmäßig wenig Geld, 2-3 Mal im Jahr, vielleicht mal ein Tausender oder so. Und auch da ist immer die Frage, lohnt es sich überhaupt deswegen jetzt, wenn es nebenbei ist, eine eigene Steuererklärung, ein eigenes Unternehmen zu machen? Das könnte man eben auch sehr gut über die eigene Genossenschaft abrechnen. Da muss man den Freund mit der eigenen GmbH nicht immer bemühen. Und falls das mit der Zeit mehr wird, kann man seine Rolle ja jederzeit ändern. Man kann ja sagen, so, ab jetzt hätte ich gerne mein Geld ausgezahlt. Jetzt möchte ich nicht mehr Angestellter sein, sondern vielleicht Berater oder sonstige externe Honorarkraft. Aber in jedem Fall ist keine eigene Firma nötig. Das Beispiel hatte ich eben schon, man veranstaltet vielleicht einmal im Jahr ein Geekend, die Teilnehmer zahlen irgendwie Eintritt und man hätte eigentlich am liebsten einen Verein, eine Firma, irgendjemand, der dieses ganze Risiko, die ganze Verwaltung übernimmt und möchte so wenig wie möglich damit zu tun haben. Auch das ist eine Standardsituation, die man hier abbilden könnte. Die Genossenschaft veranstaltet, versichert, rechnet ab und unser Veranstalter H kann so lange Dinge tun. Jetzt immer die Frage, was sind gemeinsame Bedarfe? Das waren jetzt ein paar sehr schlichte Standardsituationen. Wenn ich 100 Mitglieder habe und davon haben jeweils 20 ein spezifisches Interesse, so ein ähnliches Problem, einen ähnlichen Bedarf, dann kann man gemeinschaftliche Lösungen erstellen und dann ist es auch recht einfach, die abzubilden und für sehr wenig Geld zu erstellen. Man braucht eine gewisse kritische Masse. Man braucht eine flexible Struktur. Das Ganze muss möglichst online gehen. Man will ja nicht wie zu Kaisers Zeiten dauernd zur Aufsichtsrats- oder gar zur Generalversammlung zusammentreten und weise Beschlüsse fassen. Sinnvollerweise gibt es für Standardprodukte auch ein Interface, wo man zum Beispiel sagen kann, ich mache jetzt die und die Veranstaltung und wo man in einer halben Stunde sich zusammengeklickt hat, was man dafür an Verwaltung braucht und das Ganze dann in sicheren Händen weiß. Wenn ihr Beispiele oder Fragen habt, dann immer gerne. Ich sammle die, ich sage euch auch gleich wo. Merkt euch nur erstmal, wir brauchen eine gewisse kritische Masse an Mitgliedern und eine gewisse kritische Masse an gemeinsamen ähnlichen Bedarfen. Das Ganze soll dezentral sein, es soll kollaborativ sein, wo nötig auch mal face-to-face. Man kann ja die Genossenschaftsgeneralversammlung auch jährlich neben dem Kongress machen oder sowas. Oder beim Easter Hack oder bei den Datenspuren, sodass sich das gemeinsame physische Zusammenkommen auch lohnt. Man kann das meiste online erledigen, kann Interfaces haben für Standardsituationen, wie ich sie eben geschildert habe, und hat dann ein Backup, ein Backoffice und ein Backbone für seine eigene Nebentätigkeit. Und wenn aus der Nebentätigkeit eine Haupttätigkeit wird, wenn man sagt, so, jetzt will ich es nicht mehr mit allen möglichen teilen, jetzt gründe ich meine eigene GmbH und werde mit dieser Software oder diesem Podcast reich, dann kann man aus der Genossenschaft austreten und am Jahresende ist man frei und übernimmt das Ganze selber. So müssen natürlich die Verträge zwischen Mitglied und Genossenschaft dann auch gestaltet sein. Ist das realistisch? Ja, das ist es. Ich habe das grob durchgerechnet. Ich habe nochmal geguckt, ob sich seit meinen Zeiten in dieser Sphäre wesentlich geändert hat. Es hat sich ein bisschen was geändert, es ist einfacher geworden. Immerhin ein Rechtsbereich, wo es mal weniger schwierig geworden ist. Es funktioniert, wenn es viele, relativ viele Gründer gibt, die Grundkapital zur Verfügung stellen in jeweils kleiner Menge. Man will ja nicht Tausende von Euro für sowas einzahlen. Das tut ja vielleicht auch erstmal ein Huni, irgendeinen schmerzfreien Betrag und sich die Ingangsetzungskosten teilen. Denn leider, das ist immer noch so, wenn man so eine Genossenschaft gründet, dann ist man am Anfang in 0,Josef 10.000 Euro für Formalkram los, einmalig. Die jährlichen Verwaltungskosten hingegen halten sich sehr in Grenzen, wenn man das Ganze geschickt administriert und das meiste online erledigt. Und es ist wichtig, dass es zumindest ein paar aktive Mitglieder gibt, aus deren Umsatz ohne Schmerzen der laufende Verwaltungsaufwand auch bezahlt werden kann. Also, wenn ich 100 Mitglieder habe, dann wäre es ganz günstig, wenn vielleicht 10 oder 12 davon auch tatsächlich Projekte haben, die mal ein paar tausend Euro Umsatz machen, sodass die Genossenschaft irgendwo bei 50 bis 100.000 Euro Umsatz wohlgemerkt, im Jahr bleibt, damit das Ganze einigermaßen schmerzfrei bleibt. Bei 100 Mitgliedern sollte das im Durchschnitt möglich sein. Ansonsten lohnt es sich aber langfristig nicht. Und das ist das Allerwichtigste, das funktioniert dann, wenn die Mitglieder ihre Genossenschaft lieben und ihr helfen durch Hacken, Managen, Beraten, Administrieren. Natürlich macht das Ganze überhaupt keinen Sinn, wenn man jede Menge Vollzeitangestellte hat, die einem alles abnehmen. Erstens können die das gar nicht, weil die viel zu viel verschiedene Dinge können müssten. Und zweitens stehen die Kosten in keinem Verhältnis. Aber das Hacken, das Managen, das Beraten, Administrieren, das haben die Mitglieder, das haben wir ja bereits. Darum geht es ja hierbei nicht. Das kann man ganz gut zusammenführen. Man braucht also neben 100 Leuten, größenordnungsmäßig, die mitmachen, einen harten Kern von vielleicht 10, die ein bisschen mehr Interesse haben und auch Kenntnisse und Fähigkeiten haben, um das Management, das Administrieren und das Hacken auch zusammenzukriegen. Und das sage ich hier auch deutlich. Also ich mache das nicht, weil ich das dringend brauche, sondern weil ich glaube, dass wir alle das zusammen dringend brauchen. Ich möchte auf keinen Fall auch der Chef von sowas werden, aber ich weiß, wie man sowas in Gang setzt, wie das funktioniert. Und ich bin gern bereit, unentgeltlich zu zeigen, wie das geht und auch Verantwortung dafür zu übernehmen, dass es dann vernünftig funktioniert. Alle vereinen, einer für alle. Das ist nicht nur irgendwie hier drei Musketiere oder sowas. Das stand auch schon bei Raiffeisen überall auf allen Plakaten zu Kaisers Zeiten. Das ist tatsächlich das Motto, was hier gilt. Es geht auch nicht unbedingt schnell. Es dauert ein halbes Jahr, bis der Formalkram erledigt ist. Das dauert also etwas länger als bei zum Beispiel in der GmbH. Und hier sind mal so die groben Zahlen, die ich mindestens brauche, damit das Ganze fliegen kann. Ich habe mal ein paar Leute gefragt, die schon im Vorfeld aufgrund der Ankündigung dieses Vortrages auf mich zukommen und sagen, oh ja, dringend brauchen, wie machen wir denn das? Und habe gefragt, ist das irgendwie realistisch? Die meinten, ja, klar, allein das Problem, was ich jetzt habe, hat so und so viel Volumen. Das sollte eigentlich funktionieren. Und was sollt ihr machen, wenn ihr interessiert seid? Meine halbe Stunde ist auch schon um. Ihr sollt euch erstmal nur melden. Sorry für die Schleichwerbung, das ist der einzige Mail-Server, den ich administriere. Einfach mal mir eine Mail schreiben mit dem Betreff Interesse, damit ich das auch schön einsortieren kann. Und mit einem kurzen Text Kontaktdaten, also Name, Anschrift, E-Mail, sowie nach Belieben dazu noch Twitter, Threema, eine Homepage, was auch immer. Einfach, dass ich eine ganz kleine Datenbank habe, wo ich, wenn genügend Leute zusammengekommen bin, mal eine Mail schreiben kann und sagen kann, so, am Rand des Kongresses, am Rand des Easter Hacks oder wo auch immer, kommen wir mal zusammen, zumindest mit einem harten Kern und diskutieren mal konkret, wie das Ganze funktionieren könnte. Nochmal, von heute auf morgen geht das nicht. Einige, die ein dringendes Problem haben, gefragt, Mensch, geht's am 1.1. los oder so? Muss ich sagen, nein. Selbst wenn sich ganz schnell genügend Leute zusammentun, sehe ich vor Sommer nächsten Jahres das Ganze nicht losgehen. Es soll ja nebenbei Ding sein, was nur nicht massiven Stress erzeugt. Aber das ist realistisch. Damit nach 35 Minuten vielen Dank erstmal. 10 Minuten haben wir noch, bis die Lightning Talks kommen. Und ich bin überzeugt, ihr habt jetzt ein paar Fragen und die ersten davon beantworte ich mal so. Ansonsten laufe ich heute und morgen hier rum und kommt ruhig vorbei. Es kommt auf die kreativen Lösungen an und die kommen ja manchmal aus den Problemen, die man schon hat oder denen, die man gerne hätte, die sich aber nicht alleine über den Hals holen will. Da ist ein Mikrofon, damit wir auch eine Aufzeichnung haben. Gibt es spontane Fragen? Da ist eine spontane Frage.
Ja, vielen Dank für deinen Talk. Ich finde, du wirfst ein tolles Problem auf damit. Es betrifft sicherlich nicht nur die Hacker- und IT-Szene, sondern das kann man noch viel, viel weiter fassen.
Absolut.
Was mich interessiert ist, wenn du sagst, du möchtest deine Mitglieder zu Angestellten machen, dann hast du ja auch gewisse Arbeitgeberpflichten, Sozialversicherung, was da alles dazugehört. Wie sieht der Punkt aus? Hast du dir darüber schon Gedanken gemacht? Ja. Und vielleicht als zweite Frage noch, was passiert, wenn deine Mitglieder Projekte anwerfen, die am Ende nicht aufgehen? Na, also wie möchtest du das Risiko in der Genossenschaft managen, wenn so ein Projekt voll in die Binsen geht oder wenn das vielleicht sogar hinterher einen Schaden produziert?
Also Frage 1. Das hier ist eine Lösung für Leute, die nebenbei relativ kleine Dinge tun. Nicht eine Hauptsache. Also ich denke hier nicht an denjenigen, der für 100.000 Euro im Jahr angestellt sein will. Sondern ich stelle mir das so vor, dass diese Genossenschaft bis auf 2 oder 3 Leute im Wesentlichen Minijobber haben will. Und da ist das Arbeitgeberrisiko relativ begrenzt. Ich muss auch da zum, also Bürokratie gibt es schon, ne? Ich muss zum Beispiel wegen Mindestlohngesetz dokumentieren. Auch da brauche ich ein Interface für, wie viele Stunden hat wer gearbeitet und so weiter. Das sind aber Formalitäten, die wir mit unseren Fähigkeiten gut standardisieren können. Und es ist ein Standardprodukt. Das heißt, ich kann immer dann, wenn 15 oder 20 Mitglieder sich finden mit einem gemeinsamen Problem, eine Standardlösung anbieten und die muss dann auch genommen werden, dann wird es billig. Zum Thema Risiko, naja klar, ich mache nicht einfach ein Interface, wo das Mitglied selber klickt und dann geht es los, sondern selbstverständlich muss einer vom Vorstand eine Adminrolle haben und gucken, machen wir nicht. Und wenn da der Einzelne oder auch 2 Leute, die sinnvollerweise schon sein sollten, Zweifel haben hinsichtlich des wirtschaftlichen Risikos, etwa bei einer Veranstaltung oder so, dann gibt's eben Rückfragen. Dann wird gesagt, na gut, das kannst du gerne machen. Beispielsweise, wir beurteilen das Kostenrisiko bei dieser Veranstaltung mit 5.000 Euro. Die legst du deiner Genossenschaft bitte vorher auf den Tisch. Dafür können wir dich nicht befreien. Das wäre zum Beispiel so ein Punkt. Und wenn es völlig unkalkulierbar ist, dann wird ein Genossenschaftsvorstand schon aufgrund seiner gesetzlichen und Satzungspflichten sagen müssen, das können wir nicht machen. Aber dafür ist es auch nicht da. Es ist für die Dinge da, wo dieses Problem weitgehend gelöst ist. Ja, natürlich muss auch eine Genossenschaft eine Veranstalterhaftpflicht und sowas haben, das ist ja klar. Sondern es ist für die Dinge, die einfach nur deswegen nicht stattfinden können, weil der Hassel größer ist als die paar hundert Euro, die dabei rumkommen. Dafür ist es da. Wenn das Ganze wächst, also wenn sich fünf Leute zusammentun und sagen, wir machen hier mal ein kleines Stück Software und das Ganze fliegt und irgendwann wollen sie ihre eigene GmbH draus machen, na, dann nehmen sie das aus der Genossenschaft raus. Keine Schmerzen. Dann müssen sie aber eben selber eine Firma haben. Dafür ist es zum gewissen Grade auch da. Warum denn nicht? Es kann also auch durchaus sein, das muss man dann auch hier vorsehen, dass der Vorstand vielleicht irgendwann sagt, hört mal Leute, was ihr hier macht, ist mittlerweile so viel, das ist der halbe Umsatz der Genossenschaft, das ist so viel Arbeit, das geht so nicht mehr weiter, macht das mal bitte selber, wir helfen euch auch. Es kann ja weiterhin diese Firma alle möglichen Dienstleistungen der Genossenschaft kaufen, nur halt als Externer dann. Noch Fragen?
Ja, vielleicht habe ich nicht ganz aufgepasst, aber wie einheitlich muss das sein? Könnte ich mir eine Genossenschaft stricken, wo der Journalist mit drin ist, der Podcaster mit drin ist, der Hacker, der Tischler und dann ist man völlig frei.
Es kann sehr unterschiedlich sein, solange die Lösung nicht super individuell ist. Also wenn 100 Mitglieder 100 unterschiedliche Probleme haben, dann können sie es auch genauso gut selber machen. Das funktioniert nicht. Aber wenn es fünf Arbeitsgruppen gibt, Journalisten, Entwickler, Webseitenbauer, Podcaster, Hardware-Importeure, you name it, dann funktioniert das. Aber es gibt irgendwo, je nachdem, was es für ein Problem ist, eine kritische Masse von Leuten, die ich zusammen haben muss, damit sich die Sache einmal lohnt und die müssen sich das dann auch einigermaßen dran halten. Also Beispiel, wenn ich 10 Leute habe, die regelmäßig irgendeine Veranstaltung machen, dann kann ich mich darum kümmern, wie das funktioniert, kann zum Beispiel eine Rahmenversicherung abschließen oder sowas. Wenn das nur 3 machen, ist es ein bisschen dürftig.
Fünf weitere Fragen.
Letzte Fragen, wir haben glaube ich noch 2 Minuten. Oh. Ich werde nochmal zum ähnlichen Thema... Bitte? Wie voll ist denn deine E-Mail-Liste? Bisher habe ich 5 Leute, aber die scheint zu wachsen. Also nach dem, was auf Twitter so los ist, gibt es grundsätzliches Interesse. Wenn ich genügend zusammen habe, werde ich mir überlegen, okay, wie konkret muss ich das machen? Mein Antritt bei sowas ist immer, dass ich eine Mail schreibe und sage, es gibt 2 Möglichkeiten, wie man Interesse auch dokumentiert. Entweder man schlägt physisch an einem gewissen Ort zu einer gewissen Zeit auf, hat einen gewissen Aufwand dafür, oder man zahlt einen kleinen, aber nicht völlig lächerlichen Geldbetrag irgendwo ein und sagt, hier bitte, den bin ich bereit in den Topf zu tun, damit eine Verbindlichkeit entsteht. Und wenn die da ist, kann man anfangen. So stelle ich mir das ungefähr vor.
So, ich denke...
Ja, ich glaube, wir müssen aufhören. Ne?
Jetzt kommen die, so langsam die Lightning Talks drohen am Horizont. Deswegen danken wir nochmal Ayuvo und...
Ich danke euch und erzählt halt Leuten davon. Das ist ja immer in unseren Kreisen so eine Gerüchtesache. Da gibt's irgendwas, da war irgendwas. Ich setze halt darauf, dass auf media.ccc.de in ein paar Tagen dieser Vortrag ist und dann wird man sich schon in unseren Kreisen leicht finden und eine Mail an die richtige Adresse schreiben und dann gucke ich mal, was bis zum Kongress so zusammengekommen ist. Ich habe schon klargemacht, ich werde da wohl einen Lightning-Talk machen und da kann ich dann ja sozusagen, so Leute habe ich schon, wer will denn noch? Und irgendwann Anfang nächsten Jahres könnten wir gegebenenfalls zur Tat schreiten. So überlege ich mir das. Okay.
Super, vielen Dank.